Deutschlandfunk, Kulturfragen.
In Deutschland erinnern viele Gedenkstätten an den Holocaust, die Verfolgung und Ermordung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Und es gibt inzwischen auch Denkmäler für andere Opfergruppen des NS-Terrors. Doch wie wird der Opfer politischer Gewalt in anderen Ländern gedacht? Dieser Frage ist Miriam Sadow nachgegangen. Die Historikerin leitet das NS-Dokumentationszentrum in München. Ihr Buch »Gewalt und Gedächtnis« ist eine Reise zu Gedenkstätten, Denkmälern und Museen in der ganzen Welt, von Italien und Polen bis in die USA, nach Korea oder Japan. Darin entwickelt sie auch die Idee einer globalen Erinnerungskultur. Meine Kollegin Susanne Führer hat mit Miriam Sadow gesprochen und sie gefragt, warum dieser internationale Kontext gerade heute so relevant ist.
Weil wir aktuell erleben, dass sehr viel Politik gerechtfertigt wird durch Erinnerung oder eben auch durch eine Instrumentalisierung von Erinnerung. Ich gebe nur ein Beispiel, Putins Einmarsch in der Ukraine, den er gerechtfertigt hat damit, dass die Nazis im Westen bekämpft werden müssten. Dabei weiß er ganz genau, dass es in jedem russischen Dorf es einen Soldatenfriedhof gibt, dass viele Menschen Angehörige im Zweiten Weltkrieg verloren haben. Und dass eben auch in der Ukraine aus einer Opposition damals zur Sowjetunion mit den Nazis kollaboriert haben. Also da wird Erinnerung instrumentalisiert, um einen Krieg zu rechtfertigen.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben gerade die Soldatenfriedhöfe genannt. Es wird ja an vielen Orten der Welt inzwischen an Opfer von politischer Gewalt erinnert, also an zivile Opfer. Ich habe so den Eindruck, das ist ein vergleichsweise neues Phänomen.
Ja, absolut. Das ist ein neues Phänomen. Die Erinnerung an die Opfer und verschiedenen Opfergruppen war etwas, was sich tatsächlich die Überlebenden des Holocaustes und der NS-Genozide erkämpft haben. Das war etwas, das es in der Form so vorher in Europa nicht gab und auch weltweit nur in Ausnahmefällen. Und das waren zuallererst die Überlebenden der Konzentrationslager, die erwartet haben oder die da verlangt haben, dass in den Konzentrationslagern und eben eines der ersten war zum Beispiel Buchenwald, Erinnerungsorte eingerichtet werden und dass eben die Opfer eine Stimme bekommen und aus diesem sehr internationalen Chor der Überlebenden eine Erzählung entsteht. Also das ist ja die Basis dessen, was wir heute deutsche Erinnerungskultur nennen.
Sonst vorher hatten wir entweder diese Kriegerdenkmäler oder eben auch die Heldendenkmäler. Mir fällt spontan das große Bismarck-Denkmal in Hamburg ein, das größte Deutschlands, inzwischen sehr umstritten. Und dass heute ziviler Opfer gedacht wird und jetzt nicht Opfer von Katastrophen, sondern von politischen Auseinandersetzungen, von Verfolgung, von Rassismus, von Antisemitismus, das ist das Neue.
Das ist das Neue und das wurde in der Regel von den Betroffenen selbst verlangt. Eine Ausnahme ist das Peace Memorial Museum in Hiroshima, das noch vor den Gedenkstätten eröffnet wurde, also sehr bald nach Ende des Krieges. Und es war eine Entscheidung der Stadt Hiroshima, die ja aus diesen Ruinen wieder aufgebaut werden musste und die sich ja auch als Stadt neu erfinden muss.
Frau Sadow, Sie haben gerade gesagt, es wurde von den Opfern verlangt, dass daran erinnert wird. Trotzdem muss ja eine Gesellschaft da auch mitgehen. Also warum tun wir das? Warum erinnern wir öffentlich, prominent und dann haben wir auch noch bestimmte Gedenktage an die Opfer und im Falle Deutschlands eben damit auch an die eigene Schuld?
Ja, in Deutschland waren es auch die Alliierten, die das eingefordert haben, die auch eingefordert haben, dass zum Beispiel alle Erinnerungen an das NS-Regime, alle Hitler-Statuen entfernt werden. Das ist zum Beispiel in Italien nicht der Fall. Dieses Bewusstsein, dass es eine Verantwortung gibt, an diese Verbrechen zu erinnern, ist etwas, was über die Jahrzehnte erst gewachsen ist. Und das hat sehr viel zu tun mit dem Fordern der Opfer, aber in Deutschland dann auch mit der 68er-Bewegung, weil es ja mitnichten so war, dass die Täter nicht mehr da waren. Es wurden ja nur die prominenten Täter wirklich verurteilt und die meisten waren ganz schnell wieder zurück und Teile der Gesellschaft in der Justiz, in den Universitäten, in den Kliniken waren zum Teil dieselben Personen weiter in Führungspositionen. Und das hat lange gedauert, dass in dieser Gesellschaft auch aufgebrochen ist, zu sagen, ist eigentlich ein Problem. Und warum ist es wichtig, dass wir auch an diese Verbrechen erinnern? weil es diese Demokratie stärkt. Und es ist ja auch Teil des deutschen Grundgesetzes, das entstanden ist auf Basis der Erfahrung des Nationalsozialismus.
Sie verweisen in Ihrem Buch auf die Gedenkrede des Historikers Yehuda Bauer im Deutschen Bundestag zum Holocaust-Gedenktag. Das war 1998. Der spricht an diese Hoffnung, die ja häufig in den Reden zu solchen Anlässen beschworen wird. Er sagte nämlich, haben wir etwas gelernt? Menschen lernen selten aus der Geschichte und die Geschichte des Naziregimes bildet keine Ausnahme.
Ich glaube, es gab in den letzten 20 Jahren die Hoffnung, dass es anders ist. Und es gab so einen Moment Ende der 1990er Jahre, etwa in der Zeit, auch in der Bauer spricht, und Anfang der 2000er Jahre, da wurde die EU erweitert in Richtung Osten. Da wurde das auch von den neuen Mitgliederstaaten eingefordert, dass sie an den Holocaust gedenken, dass sie ihre Geschichte aufarbeiten, auch die Geschichte der Kollaboration. Es wurde der internationale Holocaust-Gedenktag eingerichtet. Ich glaube, jetzt seit etwa 10 Jahren wissen wir mit diesem Wiederaufkommen von extrem rechten, neofaschistischen, postfaschistischen Parteien, Gruppierungen und ihrem Erfolg, dass es sehr viel komplizierter ist und dass dieses Lernen aus der Geschichte sehr problematisch ist. Und
ja, nicht nur das Lernen aus der Geschichte. Ich glaube, man kann auch sagen, dass die Erinnerung selbst ja sehr umstritten ist. Oder andersrum formuliert, es ist immer das Heute, was darüber entscheidet, was wir vom Gestern und wie wir es erinnern. Also ich hatte vorhin das Bismarck-Denkmal genannt, heute hoch umstritten. Ja. Und mit der AfD sitzt jetzt eine Partei im Deutschen Bundestag, die diesen deutschen Erinnerungskonsens nicht mehr mitmacht, um es mal freundlich zu formulieren. Die Parteivorsitzende Alice Weidel zum Beispiel sieht ja im Kriegsende 1945 keine Befreiung vom Nationalsozialismus, sondern eine Niederlage des eigenen Landes. So hat sie es genannt. Die Erinnerung ist eigentlich niemals sicher im Sinne von gesichert.
Nein, ist sie nicht. Im Gegenteil. Also sie ist zum einen nicht sicher und dann kann das, was ich jetzt als eine Erinnerung an eine verbrecherische Politik sehe, kann auch wieder zum Modell werden für eine neue verbrecherische Politik. Also es ist zum Beispiel so, dass in Indien sich Modi ganz gezielt immer wieder am italienischen Faschismus orientiert und das als ein Modell sieht im historischen Faschismus. Oder wenn die AfD jetzt, wie wir jetzt erfahren haben, angeblich bei einem Treffen mit Neonazis dabei war, wo darüber spekuliert wurde, also unter diesem rechtsextremen Begriff der Remigration, 2 Millionen Menschen aus Deutschland, auch deutsche StaatsbürgerInnen, nach Afrika zu deportieren, dann bezieht sich das ja auch auf Ideen, die die Nationalsozialisten hatten.
Also, das heißt, Erinnerung ist interessengeleitet, verändert sich auch, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt wir leben. Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen, was in Berlin seit 2008 steht, wäre 30 Jahre vorher nicht genehmigt worden, hätte man nicht aufstellen dürfen. Und umstritten ist ja auch, wer erinnern darf.
Ja, ganz richtig. Die erste Erinnerung an den Nationalsozialismus kam von den jüdischen Opfern selbst, noch während der Ereignisse, von exilierten Jüdinnen und Juden, von Menschen, die zum Beispiel im Ghetto von Warschau oder im Ghetto von Wilna festgehalten wurden, dort zum Großteil auch gestorben sind, umgebracht wurden, die dokumentiert haben, was sie erleben, von historischen Kommissionen, die unmittelbar nach dem Krieg von den Überlebenden zusammengestellt wurden. Das war auch die Basis für die Kriegsverbrecherprozesse. Also das war ein ganz schwieriger Kampf, diese Stimmen auch zu Gehör zu bringen. Also da wurden Bücher veröffentlicht, auf vielen Sprachen, die wurden nicht gelesen, die wurden nicht gesehen, die wurden nicht veröffentlicht. Paul Hilberg war ein exilierter Historiker, der eines der ersten großen Geschichtswerke über den Nationalsozialismus und vor allem über den Holocaust geschrieben hat. Das fand keinen deutschen Verlag, weil auch in Deutschland in den 60er und 70er Jahren noch Historikerinnen in zentralen Positionen saßen, die den exilierten Historikern gesagt haben, ihr wart gar nicht da, ihr könnt diese Geschichte nicht erzählen. Oder man hatte eben auch, das ging bis in die 1990er Jahre, wurden die Quellen, das, was die Opfer hinterlassen hatten, Tagebücher, Aufzeichnungen, nicht so ernst genommen wie die Quellen der Täter, weil man gesagt hat, das die Leute sind ja nicht objektiv gewesen, die wussten ja nicht.
Ja, oder die jüdischen Historiker, wie Saul Friedländer mal erzählte, denen wurde vorgehalten, sie seien ja befangen, sie könnten gar nicht über den Holocaust urteilen, während natürlich deutsche Historiker das ganz unbefangen tun konnten.
Man hatte ihnen vorgeworfen, sie seien zu emotional und könnten überhaupt nicht objektiv auf das Thema blicken.
Ja, und es kommt ja auch immer darauf an, was man aus der Erinnerung macht. Sie nennen ein Beispiel in Ihrem Buch von der Shoah-Gedenkstätte in Mailand, die zur Notunterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert wurde. In Deutschland hat man ja häufig eher das Gespräch darüber, wenn es um den Nationalsozialismus geht, so die, ja, was hätte ich getan? Mhm. Und da geht es eher um die Frage, was tue ich heute?
Genau.
Das ist dann der Sprung. Mhm.
Das ist genau die Frage. Das ist auch die Frage, die Ari Vollmann zum Beispiel stellt. Das ist ein israelischer Filmemacher, der das Tagebuch der Anne Frank gewissermaßen ins Heute zieht, indem er eben eine Verbindung zu heute herstellt und sagt, eigentlich ist die Frage eben, was mache ich heute? Die Frage, was hätte ich damals gemacht, können wir sowieso nicht beantworten.
Im Deutschlandfunk spreche ich mit der Historikerin Mirjam Sadov über die Frage, wie wir und wie andere an die Opfer von politischer Gewalt erinnern und welchen Einfluss die Erinnerung auch auf unser Heute hat. Frau Sadov, ich habe in den vergangenen Monaten mehrfach den Vorwurf aus dem europäischen Ausland gehört, dass Deutschland im Hamas-Israel-Krieg parteiisch sei. Deutschland sei nämlich so beschäftigt mit seiner eigenen Schuld, mit der Erinnerung an seine Schuld gegenüber den Jüdinnen und Juden, dass es die Verbrechen, die Israel heute in Gaza verüben, einfach nicht sehen würde. Andere Freundinnen wiederum sagen mir, Deutschland sei mit seiner ausgewogenen Berichterstattung über eben diesen Krieg eine wohltuende Oase in Europa. Welcher Seite man jetzt auch immer recht gibt, ich glaube, man kann festhalten, dass die Erinnerung ans Gestern auch immer unsere Interpretation des Heute beeinflusst.
Ja, natürlich spielt die Geschichte da eine Rolle, wie wir auf gerade eben Konflikte heute schauen. Es hatte schon der Krieg in der Ukraine gezeigt und bei dem Krieg jetzt in Israel Palästina ist es nochmal sehr viel stärker, weil die Wahrnehmung bei vielen war, dass es eben sehr polarisiert war. Die einen haben das Massaker der Hamas relativiert oder vielleicht sogar als einen Freiheitskampf dargestellt oder eben gesagt, es hätte doch gar nicht stattgefunden, während die anderen die sehr hohe Zahl der palästinensischen zivilen Opfer als eine Notwendigkeit darstellen. Das ist eine sehr polarisierende Situation ja weltweit und Deutschland hat da sicher einerseits auch eine besondere Verantwortung, aber in der Diskurs ist in Deutschland eben doch anders geführt worden als zum Beispiel in USA oder in England. Andererseits, das ist das Wichtige, dass diese Vielstimmigkeit auch gehört wird.
Ich fand jetzt nochmal interessant, das in Zusammenhang, also jetzt Deutschlands Rolle in Zusammenhang mit der Erinnerung zu sehen. Wir hatten vor einer Weile eine niederländische Journalistin zu Gast, die warf Deutschland vor, ihr haltet wieder ein Volk für wertvoller als das andere. Also da ist so eine ungebrochene Traditionslinie von ihr gezogen worden. So kann man eben dann Erinnerung auch instrumentalisieren. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, dass der Fokus auf die eigene große Schuld schon auch blind machen kann für andere Opfer. Es hat ja zum Beispiel sehr lange gedauert, bis Deutschland begonnen hat, sich mit seinen Verbrechen in der Kolonialzeit zu beschäftigen.
Ja, es gab eben auch diese Sorge, dass der Blick auf die kolonialen Verbrechen die Relevanz der Holocaust-Erinnerung, die natürlich mühsam erkämpft wurde, dadurch verringern würde. Und ich sehe das überhaupt nicht. Und es ist eigentlich eher so, dass die Relevanz der Ereignisse auch für die deutsche Demokratie besonders da Menschen berührt, wo es mit ihrer eigenen Biografie zu tun hat. Und für Menschen, die aus anderen Kontexten nach Deutschland kommen, die haben den Zweiten Weltkrieg aus einer anderen Perspektive erlebt. Der Krieg hat ja fast alle Teile der Welt berührt. Wenn man dann eben auch über die Kolonialgeschichte und über die kolonialen Verflechtungen, wenn man das mitdenkt, dann ist das für viele Menschen, kriegt das eine ganz andere Relevanz. Wenn man darüber nachdenkt, dass die Menschen, die aus Deutschland fliehen wollten, eigentlich keine Fluchtorte hatten, weil die ganze Welt aufgeteilt war unter wenigen Staaten. Das heißt, in dem Moment, wo sozusagen Frankreich oder England gesagt hat, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, war irgendwie ein großer Prozentsatz der Länder auf der Welt nicht mehr Fluchtort. Und das ist Teil der Kolonialgeschichte. Und wir haben ja gesehen, dass es ganz wichtig ist, dass Erinnerungskultur inklusiv wird und dass sie vielstimmig wird und dass Menschen, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen, das Gefühl haben, das ist Teil ihrer Geschichte und ihre Geschichte ist repräsentiert in der Erinnerung eines Landes. Dann nehmen sie auch Verantwortung dafür, andere Teile dieser Erinnerung mitzutragen. Wenn sie zum Beispiel mit einer Gruppe von Jugendlichen über den Nationalsozialismus sprechen und das zum Beispiel ein Kind aus oder ein Jugendlicher aus Spanien und man macht das Thema auf und spricht über das Franco-Regime und die Verbindungen zwischen Hitler und dem Franco-Regime. Und das ist ein Jugendlicher, der weiß, wie gerade aktuell in Spanien um diese Erinnerung gekämpft wird. Dann hat der das Gefühl, dass er Teil dieser Geschichte, Teil dieses Prozesses ist. Und es ist plötzlich eine ganz andere Aufmerksamkeit da. Ich würde behaupten, dass das in vielen Fällen so ist, dass wenn es in diesen Diskursen eine größere Offenheit gibt, das Gefühl der Verantwortung bei vielen Menschen eher wächst, als dass es abnimmt.
Ich würde gerne noch zu denjenigen kommen, an die wir erinnern. Wir haben bisher einfach von Opfern gesprochen. Mit diesem Wort verbindet man ja im Allgemeinen das wie Unschuld. Aber auch Opfer können ja Täter sein. Sie schreiben in Ihrem Buch beispielsweise von einem Massaker in einer polnischen Kleinstadt, Jedwabne, wo 1941 polnische Bürger einen Pogrom veranstaltet haben und mehrere hundert, wenn nicht sogar 1600 Juden ermordet haben. Jedwabne war zu dieser Zeit von der deutschen Wehrmacht besetzt und Sie schreiben also, die Verfolgten können auch selbst verfolgen. Wenn man jetzt an Sie als Leiterin eines Dokumentationszentrums, aber auch einer Gedenkstätte denkt, wie soll man denn an solche komplexen Verbrechen erinnern?
Wir dürfen nicht unterschätzen, dass Menschen Komplexitäten verstehen. Wir haben, glaube ich, manchmal die Sorge, dass sie das nicht tun. Aber ich glaube, Menschen tun das sehr wohl, egal in welchem Alter. Also gerade Themen wie Kollaboration sind ja extrem heikel. Dass diese menschliche Schwäche, auf Macht zu reagieren, nachzugeben, sich zu Profiteuren zu machen, dass das ja etwas ist, woraus wir eigentlich sehr viel lernen, weil es sind ja manchmal diese kleinen Entscheidungen. Und manchmal geht es ja nur um die Verweigerung einer Hilfeleistung. Und das taucht in diesen Grauzonen sehr viel mehr auf, als wenn wir jetzt nur über die zentralen großen Täter sprechen.
Trotzdem ist ja die Frage, wie daran erinnern. Also ich nenne mal ein anderes Beispiel, die Neue Wache in Berlin. Das ist offiziell seit 1993 die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland. Da drin ist so eine Plastik von Käthe Kollwitz, Mutter mit Sohn, und in den Boden eingelassen der Satz, den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft. Diese Neue Wache war zu ihrer Einweihung sehr umstritten und man kann sagen, ja, mit dieser Inschrift, da ist es irgendwann dann auch egal, wer eigentlich angegriffen und wer sich verteidigt hat. Die Grenzen verschwimmen komplett. Ähnliches berichten sie aus Japan, wo auch die Kriegsopfer beklagt werden, aber überhaupt nicht mehr geschildert wird, warum Japan eigentlich im Krieg war.
Ja, das ist eben sehr problematisch, wenn das passiert. Also wenn da diese Grenzen so verschwimmen.
Also wenn der deutsche Soldat in der Wehrmacht genauso Opfer ist wie der sowjetische Soldat, der Leningrad verteidigt.
Genau, das zeigt eigentlich ganz gut, weil wenn man aus heutiger Perspektive hat, man manchmal das Gefühl, die sogenannte deutsche Erinnerungskultur ist etwas, was 70, 80 Jahre alt ist. Aber die Neue Wache zeigt ja, wie jung dieses Phänomen eigentlich ist. Und wie erkämpft das werden muss. Also es geht natürlich auch um die Frage einer Verantwortung. Und deshalb geht es eben auch um eine differenzierte Darstellung, um nicht alles ineinander verwischen zu lassen.
Wir haben vorhin vielleicht so ein bisschen kurz die alten Heldendenkmäler ad acta gelegt, aber ich habe mich nach der Lektüre Ihres Buches gefragt, ob wir nicht vielleicht doch auch ein bisschen mehr Heldengeschichten brauchen, und musste denken an die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, wo ja die Gerechten unter den Völkern geehrt werden, also nicht jüdische Menschen und Organisationen, die Juden gerettet haben. Könnte das nicht vielleicht doch auch ein Vorbild für die Erinnerungskultur sein?
Ja, natürlich könnte man das machen, wobei da Deutschland nicht so gut abschneidet. Deutschland hat in der Liste der Gerechten unter den Völkern die kürzeste Liste.
Ich weiß, Polen und die meisten.
Genau, ja. Polen hat eine sehr lange Liste, genau. Also das ist eben natürlich auch die andere Seite. Es gab Kollaboration, aber es gab sehr viele Menschen, die geholfen und die gerettet haben und die solidarisch waren. Und ich stimme Ihnen da absolut zu. Ich glaube, dass die Retter, diejenigen, die Widerstand geleistet haben, und das waren ja nicht wenige, dass die natürlich eine ganz andere Vorbildfunktion haben. Und das war, glaube ich, auch häufig bei den, oder ist zum Teil auch in den Zeitzeugengesprächen heute noch ganz zentral, dass ja eben auch an diese positiven Momente erinnert wird. Und darauf zu schauen, ist natürlich ermutigender als auf einen Genozid. Aus einem Genozid lernt man sehr wenig. Das ist nur Schrecken. Aber aus dem, wie Menschen versuchen, einen demokratischen Zusammenhalt zu schützen, zu erhalten, das ist natürlich beeindruckend. Und daraus, glaube ich, können wir für jetzt auch sehr viel mitnehmen.
Mir ist aufgefallen, dass in Ihrem Buch Kunst und Kultur für die Erinnerung eine ziemlich große Rolle spielen. Also nahezu jedem der Kapitel beschreiben Sie eine Künstlerin, einen Künstler, der die Thematik aufgenommen hat. Was kann denn Ihrer Ansicht nach Kunst und Kultur leisten, was Wissenschaft oder auch Schulunterricht nicht können?
Also ich glaube, dass Kunst und Kultur die Möglichkeit haben, über eine sehr individuelle Sprache Türen zu öffnen, Wege aufzumachen, die in einer reinen Dokumentation oder in einer auf eine rein rationale Ebene fehlen. Also es ist im Prinzip eine Ergänzung. Wir brauchen natürlich die Fakten, wir brauchen das Wissen. Also eine reine Emotionalisierung hilft natürlich gar nicht. Und für jemanden, der heute 15, 16 ist, sind die 1920er Jahre eben sehr, sehr weit weg. Die Zeitzeugen haben ja aus ihrer Biografie und in ihrer Person immer diese Unmittelbarkeit hergestellt. Und Kunst hat ein ähnliches Potenzial, das zu machen. Auch in dem Sinn, dass sie natürlich uneindeutiger, und es ist manchmal die Sorge, dass man sagt, Kunst ist sehr viel uneindeutiger als die Wissenschaft. Es ist weniger genau, aber gleichzeitig kann das auch mit einer ganz anderen Offenheit Menschen erreichen. Es gibt eben auch Situationen wie zum Beispiel in Kambodscha, wo ein Volk so traumatisiert ist, eine Nation so traumatisiert ist von diesem ja noch nicht so weit zurückliegenden Autogenozid in den 70er Jahren unter Pol Pot, dass eigentlich die Menschen überhaupt nicht mehr darüber sprechen wollen. Und dass dann aber eben über künstlerische Zugänge auch Wege gefunden werden, zu erinnern an eine Zeit, an die es sehr wenige Erinnerungen gibt, weil die Menschen zum Beispiel durften keine Fotos machen, es gab keine Aufnahmen, es gab keine privaten Erinnerungen mehr, das war alles zerstört.
Es durfte ja auch nichts aufgeschrieben werden.
Es durfte nichts aufgeschrieben werden, und wo dann eben zum Beispiel einer der Überlebenden, der dann einen Film gemacht hat mit kleinen Tonfiguren, die in einen Kontext gestellt werden und die dann diese Bilder, die fehlen, ersetzen. Das ist ja häufig so, und es gibt keine Bilder. Und dann werden die Bilder eben ersetzt durch künstlerische Zugänge. Das können auch Comics sein, das kann bildende Kunst sein.
Oder wie Claude Lanzmann, nicht?
Wie Claude Lanzmann, genau.
Der gar keine Bilder gezeigt hat und hinterher aber alle Leute geschworen haben, sie hätten die Bilder gesehen.
Ja, genau.
Frau Sadow, zum Abschluss, was meinen Sie, was könnten wir lernen?
Ich glaube, dass bei dem, was gerade aktuell passiert an Instrumentalisierung von Erinnerung oder von Vergessen für häufig extrem rechte Positionen, egal ob das in Argentinien ist oder in Spanien oder bei uns oder in Russland oder in Ungarn oder in ganz, ganz vielen anderen Kontexten, ist, dass wenn man einen differenzierten Blick auf die Geschichte hat, lässt man sich sehr viel weniger leicht überzeugen davon, dass extremer Nationalismus, dass eine Abkehr von der Demokratie, dass Verschwörungsideologien, dass Populismus, dass Hetze und Hass uns irgendwo hinbringen. Weil eben, wenn wir in die Geschichte schauen, wir sehen, dass das Ergebnis meist ein katastrophales ist, nämlich für alle Beteiligten. Natürlich erstmal in erster Linie für die, die es betrifft, weil sie vulnerable Gruppen sind und die verfolgt werden. Aber am Ende dann für eine ganze Gesellschaft, die auseinanderbricht und die nur sehr mühsam diesen sozialen Vertrag wiederherstellen kann, den es braucht, um überhaupt zusammenzuleben. Und vor allem in einer Situation, in der wir von einer Krise in die nächste uns bewegen. Und das wird nicht besser werden, das wird schlimmer werden. Und uns diese Menschlichkeit zu erhalten, ist wirklich die zentrale Frage, wenn es darum geht, wie wir die nächsten Jahrzehnte gemeinsam leben oder überleben wollen.
Sagt Miriam Sadov, Leiterin des NS-Dokumentationszentrums in München, über neue, diversere Ansätze in der Erinnerungskultur im Gespräch mit Susanne Führer. Ihr Buch heißt Gewalt und Gedächtnis und ist im Hansa Verlag erschienen.